In dieser Passionszeit ist uns das Wort gegeben aus Johannes 6, die Verse 47 bis 51, wo Jesus Christus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, auf das, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Soweit Gottes Wort. Diese Worte hat der Herr Jesus mit dem wahrlich, wahrlich gesagt. Das heißt, das steht fest aufgrund der Diskussion der Menschen im Vorfeld, die dort meinten, sie hätten schon genug Speise für ihre Seele bekommen durch die Wunder, die sie erlebt haben, und durch die äußere Versorgung. Denn in den Versen zuvor lasen wir, dass das Volk sehr angetan war von dem Wunder der Brotvermehrung. 5 Brote, 2 Fische reichten durch die Hände Jesu aus für über 5000 Menschen. Und es blieben sogar noch 12 Körbe mit Brotkrumen übrig. Die Menschen hatten gesehen, dass von dem Ort der Brotvermehrung nur die Jünger Jesu in ein Boot stiegen, um nach Kapernaum zu fahren. Sie suchten aber am nächsten Tag diesen Jesus. Der hat uns gut getan. Der hat uns beschenkt. Wir haben ja gar nicht so viel zu essen. Wir gehören ja zu den armen Leuten, die immer Ausschau halten müssen nach dem täglichen Brot. Und er hat es uns gegeben. Als sie nun zu ihm kamen, sagte Jesus zu ihnen: Ihr kommt nicht deswegen, weil ihr erkannt habt, wer ich bin, sondern weil ihr gegessen habt von dem Brot, das ich vermehrte, und ihr seid satt geworden. Ihr seid gekommen, um wieder äußerlich versorgt zu werden, aber nicht mit einem offenen Herzen, euch vom Himmel her beschenken zu lassen. Ich denke, das ist auch eine Botschaft, die in unsere Zeit passt. Wir wissen, welche Qualität der Name Jesu hat. Wir haben viele Verheißungen in der Schrift über sein Wesen, über sein Tun, über das, was er uns geben kann und will. Aber sind wir nicht oft nur auf das Äußere fixiert? So dass Jesus sagen könnte: Du kommst nur zu mir, weil ich dich mit äußeren Gaben gesegnet habe. Aber nicht, weil du Gemeinschaft mit dem Ewigen suchst. Was lesen wir Wunderbares von Jesus Christus? Wer er ist, was er für uns sein kann und will. Wir lesen zum Beispiel, er ist das Fundament, das wahre, tragbare Fundament des Lebens. Ach, an ihn müssen wir uns halten. Er gibt uns sicher jeden Tag Brot. Wir lesen von ihm, dass er der Eckstein für ein tragfähiges Gebäude ist. Ein geistliches Gebäude, Ja, er wird uns durch die Zeiten bringen. Er hält alles zusammen. Wir lesen von ihm, dass er der Weg ist. Ja, er ist die Ausflucht, der Fluchtweg sozusagen aus den Verworrenheiten in dieser Welt. Er ist die Wahrheit, also auf ihn kann man sich verlassen in dieser Zeit. Er ist das Leben. Wenn es mir schlecht geht, wird er mir helfen. Gute Hilfe ist angesagt. Oder wenn wir im Philipperbrief lesen von ihm, was er alles vermag und wo er herkommt und was er tut, dann können wir auch sagen, ihm ist doch nichts unmöglich. Wir dürfen uns an ihn wenden in allen Dingen für unser äußeres Leben. Ich lese uns mal die Verse aus dem Philipperbrief. Gott hat ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. An ihn dürfen wir uns halten, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei zur Ehre Gottes. Wunderbar, an ihn halten wir uns. Er kann uns beschenken mit allem, was wir hier brauchen. Denn er ist doch der Herr über allem. Wir lesen von ihm, dass er uns versteht, weil er der Priester, der hohe Priester geworden ist. Er steht zwischen dem himmlischen Vater und uns. Er vertritt uns im Gebet. Er macht unsere Anliegen zu den Seinen. Er hat sich als der Mittler dargestellt. Wie könnten wir einen besseren Vertreter haben? Natürlich, dann dürfen wir doch alle Dinge aussprechen und er wird uns hier auf Erden segnen mit allem, was wir brauchen. Wir kennen diese Aussage, dass er auch treu ist in der Offenbarung 1, Vers 5. Er ist treu und ein treuer Zeuge. Er kann uns sagen, was im Himmel vor sich geht. Das sind alles wunderbare Aussagen. Und vor allen Dingen, er ist gleichbleibend. Er verändert sich nicht, lesen wir in der Schrift. Er ist gestern, heute, morgen immer derselbe. Auch der Prophet Jeremia hatte diese Herrlichkeit, die Kraft Gottes gepriesen. Er war ja ins Gefängnis geworfen worden, abgelehnt aufgrund der Botschaft, die er weiterzugeben hatte. Aber dann sagt er und bekennt, wer der Herr ist in Jeremia 32. Herr, Herr, siehe, du hast doch Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Und ist kein Ding vor dir unmöglich, der du wohltust vielen Tausenden, vergiltst die Missetat der Väter in den Busen ihrer Kinder nach ihnen. Du großer und starker Gott, Herr Zebaoth, das ist dein Name. Groß von Rat und mächtig von Tat, und deine Augen stehen offen über alle Wege der Menschenkinder, dass du einem jeglichen gebest nach seinem Wandel. Du bist wirklich groß und wahrhaftig. Ja, vieles haben die Menschen damals auch gehört über Jesus, haben es zum Teil miterlebt, wie diese Brotvermehrung. Natürlich will man dann in der Nähe dieses Herrn sein. Aber was sagt der Herr zu ihnen? Ihr kommt aus falschen Motiven zu mir. Weil ihr das alles gesehen habt und gehört habt über mich, was ich tun kann. Aber ihr kommt nicht mit einem offenen Herzen zu mir. Ihr wollt beschenkt werden für euer irdisches Leben. Aber ihr wollt nicht in das Leben aus Gott hineingezogen werden. Ihr wollt nicht euer Leben aufgeben und das meine annehmen, sondern wollt in eurem Leben weiter gesegnet werden. Das sagte der Herr Jesus jedoch den Kopf zu. Ihr kommt nicht deswegen, weil ihr gemerkt habt, wer vor euch steht, sondern nur, weil ihr gegessen habt und seid satt geworden. Und jetzt wollt ihr wieder essen und wieder satt werden. Ihr wollt nicht das Leben haben. Gott schaut nach unseren Motiven. Er hört unsere Gebete. Er weiß, was wir denken im Blick auf Passion, Kreuzigung Jesu, seine Auferstehung, Leben und ewiges Leben. Er weiß, was wir erwarten. Er schaut in uns hinein und sucht in uns sein Leben. Die Geschenke, die Gott macht für das materielle Leben, sind nebenbei. Das tut er auch. Aber das ist nicht das Eigentliche. Diese Botschaft hier, die er mit den Israeliten teilt, will sagen, ihr braucht neues Leben. Ihr braucht nicht nur materielle Geschenke und Ordnung des äußeren Lebens. Ihr braucht nicht nur einen nationalen Frieden, sondern ihr braucht den Frieden aus Gott in eurem Herzen. Ich bin das richtige Brot, das euch satt macht. Ich bin das Brot, das euch Leben gibt. Auch wir als Kinder Gottes sind gefährdet auf diesem Gebiet, dass wir oft sagen, Gottes Segen, natürlich, den will ich haben. Aber seine Lebensvorstellung für mich, da habe ich meine eigenen. Verstehen wir? Das ist nicht weit hergeholt, das können wir an uns prüfen. Oftmals sagen wir Nein zu den Lebensvorstellungen des lebendigen Gottes für uns. Wir haben unser Programm. Und wir bitten dich um deinen Segen für unser Programm. Deine Lebensvorstellungen für uns sind uns zu schwer und zu eng. Dann haben wir ja gar nichts mehr mitzureden. Aber Gott beschenkt für das neue Leben uns in der Art, dass wenn wir es zulassen, dankbar werden darüber. Der Mensch sucht oft nur den Segen, aber nicht den Segner. Als Jesus Christus den Menschen damals das auf den Kopf zusagte, versuchten sie sich zu rechtfertigen und sagten, ja, wir haben das Brot vom Himmel bekommen, Mose hat es uns gegeben. Das Manna. Gott ist doch mit uns. Dieses Brot wurde ihnen aber nicht gegeben, weil sie Gott alles zutrauten und dankbar waren, sondern weil Gott in seiner Liebe seinen Heilsweg, den er in Jesus Christus vorbereitet hat, vollführen wollte. Denn nur ein paar Wochen, 3 Wochen nach dem Auszug aus Ägypten, murrten sie. Ja, bereits schon 1 Woche danach, weil das Wasser nicht so schmeckte, wie man es hätte gerne trinken wollen. Aber Gott wusste ja, dass er dieses Wasser zum Mara gesund machen würde. So lesen wir es im 2. Mose. Aber sie schimpften und murrten. Und 30 Tage nach dem Auszug aus Ägypten, wo sie so viele große Wunder erlebt haben, murrten sie, dass sie nicht ausreichend zu essen hatten. Und nicht nur das, sondern sagten, wir wären lieber in der Gefangenschaft geblieben. Wir wären lieber in unserem Leben, was wir vorher hatten, geblieben, als hier jetzt in der Abhängigkeit von Gott zu leben und wir wissen nicht, was er tut. Merken wir? Die Motive waren nicht beim Auszug aus Ägypten im Herzen des Volkes, dass sie Gott näher kommen wollten, dass sie ihm mehr vertrauen wollten, obwohl er sich so herrlich erwiesen hat in den 10 Plagen, die über Ägypten gingen, herrlich erwiesen hat im Teilen des Roten Meeres. Und sie gingen trockenen Fußes hindurch. Und die Ägypter versuchten das auch und ersoffen. Sie hatten nicht das Bedürfnis, Gott näher zu kommen, sondern jetzt versorge uns nach unseren Wünschen. Gott lässt es manchmal darauf ankommen, bei dir und bei mir, dass du in schwierige Situationen des äußeren Lebens geführt wirst, um deutlich zu machen, was in deinem Herzen steckt. Wie reagierst du jetzt? Was suchst du wirklich? Ja, wir haben doch das echte Brot vom Himmel durch Mose bekommen. Ja, auch da war ihre Herzensgesinnung nicht auf den lebendigen Gott, der ihnen geholfen hat, ausgerichtet. Das Volk murrte über den äußeren Zustand, in dem es sich befand. Wir lesen dazu auch ein Wort aus dem Klagelieder Jeremia, wo es heißt im 3. Kapitel ab Vers 25, der Herr ist doch freundlich dem, der auf ihn wartet, und der Seele, die nach ihm fragt. Es ist ein köstliches Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Es ist ein köstliches Ding einem Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage, dass ein Verlassener geduldig sei, wenn ihn etwas überfällt, und seinen Mund in den Staub stecke und der Hoffnung warte und lasse sich auf die Backen schlagen und viel Schmach anlegen. Denn der Herr verstößt nicht ewiglich, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn er ist nicht von Herzen, der den Menschen plagt und betrübt, als wollte er alle die Gefangenen auf Erden gar unter seine Füße zertreten und eines Mannes Recht vor dem Allerhöchsten beugen lassen und eines Menschen Sache verkehren lassen, gleich als sähe es der Herr nicht. Wer darf denn sagen, dass solches geschehe ohne des Herrn Befehl und dass nicht Böses und Gutes komme aus dem Munde des Allerhöchsten? Wie murren denn die Leute in ihrem Leben so? Ein jeder murre wieder seine Sünde. Dieses wahrlich, wahrlich Wort, was der Herr Jesus hier in Israel sagte, will deutlich machen, es geht um euer Herz. Murret wieder eure Sünde. Gebt zu, dass ihr in eurem Herzen nicht das seid, was ihr sein solltet vor Gott. Und wenn ihr es zugibt, so wollte er sagen, dann lasst ihr euch von eurem Gott auch beschenken und speisen, dass es gut zugehe. Das Manna, das heißt die äußeren Segnungen, wollte der Herr Jesus sagen, ist nicht das einzige und das letzte Brot, was Gott euch geben kann. Es ist nicht das Eigentliche. Ein gutes äußeres Leben ist noch kein Aushängeschild für Frieden mit Gott, Seligkeit in Ewigkeit. Denn der Mensch, so antwortete auch Jesus Christus dem Satan, der den Hunger des Sohnes Gottes in der Weise gestillt wissen wollte, dass der Sohn Gottes aus Steinen Brot machen möchte. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er lebt nicht von den Segnungen. Verstehen wir, wozu wir gerufen sind, auch in dieser Passionszeit, dass wir unsere Gebete neu überprüfen. Was suchen wir eigentlich in den Gebeten? Suchen wir das Leben aus Gott? Oder suchen wir nur eine Segnung für uns? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das Lebenswort von Gott. Damals waren die Menschen sehr uneinsichtig und sie weigerten sich, ihr Innenleben preiszugeben und sich von Gott in Jesus beschenken zu lassen, durch Vergebung der Schuld. In dem Buch Prediger, Kapitel 6, Vers 7, steht ja auch: Alle Arbeit des Menschen ist ja nur für seinen Mund, aber seine Seele wird nicht satt davon, wird nicht satt. Wir können machen, was wir wollen in dieser Welt. Es betrifft niemals unsere Seele. Ob wir viel verdienen, wenig verdienen, ob wir viel tun oder wenig tun, unsere Seele wird davon nicht satt, sondern nur durch die Zuwendung Gottes in Jesus Christus. Denn der irdische Segen, liebe Geschwister, auch das müssen wir neu für uns erkennen, macht uns nicht immun gegen die Sünde. Dieses Klagewort hat der Herr Jesus dann auch ausgesprochen, zitiert aus Psalm 41, Vers 10, dass selbst derjenige, der beschenkt worden ist mit irdischem Segen und aß das Brot des Meisters, ihn mit Füßen trat. Und damit war Judas gemeint. Er aß die Geschenke seines Meisters. Er lebte mit seinem Meister mit, aber trat ihn mit Füßen. Der äußere Segen macht nicht immun gegen die Sünde, sondern nur der Segen für die Seele, den inwendigen Menschen, die Erneuerung des Lebens gibt Kraft der Sünde nicht mehr zu dienen. Als die ersten Jünger, die zunächst Johannes gefolgt waren und hörten von dem kommenden Messias, mitbekamen, dass Jesus der Messias ist, wollten sie ihm folgen, liefen ihm hinterher und Jesus drehte sich zu ihnen um und stellte diese bedeutende Frage: Wen sucht ihr? Was sucht ihr? Was wollt ihr eigentlich? Warum kommt ihr zu mir? Was ist euer Begehr? Ja, wo bist du zur Herberge? Kommt und seht. Diese Frage ist von Bedeutung auch an uns. Was wollen wir eigentlich von Jesus? Soll er uns nur segnen? Bewahren vor Unfall und Gefahr? Ein gutes materielles Auskommen geben? Einen fröhlichen Mensch sein lassen in dieser Zeit? Oder soll er sein Leben prägend in das unsere hineingeben? Soll er uns so verändern, wie er selber ist? Soll er unser altes Leben töten, mit ans Kreuz nehmen und sein Neues, was er nur geben kann, schenken? Soll unser Wille durchkreuzt sein und sein Wille aufgerichtet sein? Was sucht ihr? Was wollt ihr? Das könnten die Fragen in dieser Passionszeit auch an uns sein. Warum folgen wir Jesus? Was wollen wir im Alltag damit tun? Hoffen wir nur auf eine selige Zukunft, einst im Himmel? Oder haben wir das Begehren, dass der Herr uns jetzt, heute, hier erfüllt mit seinem Geist, seinem Willen, seinen Wünschen, seinen Wegen, mit dem, was er tun will? Darf er mein Leben total durchkreuzen? Denn Jesus Christus will sich selbst geben. Er will nicht in erster Linie nur Brot vermehren, äußere Segnungen geben, sondern sich selbst. Ich bin das lebendige Brot. Ich bin es. Und wer von diesem Brot isst, der wird leben. Wer von mir sich beschenken lässt inwendig, mich aufnimmt, der wird leben. In Johannes 14 sagt der Herr auch, wer das will, wer mich liebt, der wird meine Worte, meine Gebote halten. Und wir werden kommen und Wohnung machen in dessen Herzen. Und was noch? Und uns ihm offenbaren. Ich will das mal menschlich sagen, salopp. Jesus will in unser Herz kommen und er will sagen, was dran ist. Er will sagen, so jetzt erzähle ich dir, was ich will. Das will ich machen bei dir. Willst du das? Willst du dir sagen lassen, was Jesus will? Ich will mich dir offenbaren. In den Versen danach, nach dem Predigtext, spricht Jesus ja, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat Teil mit mir. Es muss zu dieser Lebensgemeinschaft kommen. Nicht nur zu einem Gebet, ach Herr, tu dies, ach Herr, tu jenes, sondern nimm mich in Besitz. Bleibe in mir. Führe mein Leben. Wer nur irdischen Segen empfängt, so sagt Jesus hier, der stirbt trotzdem. Wer nur von diesem Brot isst, dem Manna, der stirbt, wie die Väter gestorben sind. Wenn ich euch nur äußeren Segen gäbe, geht er trotzdem kaputt. Ihr braucht mich in Person. Liebe Geschwister und Freunde, das ist eine für die Welt befremdliche Aussage. Der natürliche Mensch mag das nicht. Aber wir, die wir Jesus kennengelernt haben, wollen das. Und wer kennengelernt hat, dass er nicht satt geworden ist von den äußeren Gütern, sucht das. Denn Jesus sagt, wer mich empfängt, der lebt. Und der lebt ewig. Er ist das Brot des Lebens, das aufgenommen werden soll. Und er stillt jeglichen Hunger der Seele. Manche Menschen haben ja Frust im Inneren. Was tun sie? Sie suchen eine Ersatzlösung. Können unterschiedlicher Art sein. Manchmal kann man das in den Zeitungen lesen oder in dem Radio hören, was so alles passieren kann. Manche stopfen dann viel Süßigkeit in sich hinein oder essen dreimal so viel als sonst oder vergnügen sich irgendwo in dieser Welt, um ihr Vakuum auszufüllen. Und was ist das Ergebnis? Wenn sie das getan haben, sind sie anschließend in der Seele genauso leer. Und dann fangen sie wieder von vorne an und tun immer wieder dasselbe, in der Hoffnung, dass die Seele doch mal satt wird. Aber Jesus sagt, euer Hunger wird nur durch mich gestillt. Nur durch mich. Und euer Durst wird auch nur durch mich gestillt. Alkohol stillt keinen Durst. Viele Menschen versuchen das, nicht? Kippen sich literweise das ein, in der Hoffnung, dass ihre Seele zur Ruhe kommt. Und wenn sie dann ernüchtert sind, ist alles wieder beim Alten und noch viel schlimmer. Jesus sagt, ihr braucht mich. Dann habt ihr bleibende Geborgenheit. Ihr habt tiefe Ruhe, tiefen Frieden. In Matthäus 11, Vers 29 sagt er auch, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr was finden? Ruhe. Ach, ist es nicht das, wonach wir uns sehen, auch manchmal als Kinder Gottes, die wir in Unruhe gekommen sind, wir möchten wieder Ruhe haben. Wo finden wir sie? Nur in Jesus. Lassen wir ihn doch neu zu in unserem Leben. Dann treten wir wieder ein in die himmlische Ruhe. Das Nachjagen nach irdischer Geborgenheit hört dann auf. Nach irdischen Sicherheiten hört dann auf. Die Gewissheit, bleibendes Leben in sich zu haben, wird groß. Ich bin geliebt von Gott. Ich weiß, wo ich hingehöre. Meine Zukunft ist gesichert. Ich bin geborgen in meinem Gott. Ich bin der Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist in mir gewiss. Das alles tritt neu auf. Ich bekomme ein brennendes Herz, so wie die Emmaus Jünger, für die Sache des Herrn. Ich bin dankbar, dass er mich liebt und dass er alle Menschen liebt. Und diese Liebe pulsiert dann auch zum Nächsten. Jesus wollte das Volk speisen mit rechter Speise. Ich bin das lebendige Brot. Und sie sagten, Vers 34, gib uns dieses Brot. Gib uns dieses Brot. Ich bin davon überzeugt, dass sie nicht wussten, was das bedeutet. Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber wenn wir heute sagen, Jesus, ich brauche dieses Brot, sind wir uns bewusst, dass er unser ganzes Leben in seine Hand nehmen will. Dass er nicht mehr eine Mitsprache unsererseits gebrauchen kann, um unser Leben herrlich zu machen. Gib mir dieses Brot. Das heißt, befreie mich von der Sünde und dem sündigen Müssen. Lass mich frei werden für dich und dein Werk. Und liebe Geschwister und Freunde, dieses neue Leben ist praxisbezogen. Manche denken ja, das sei nur Theorie, das sei abgehoben. Nein, nein. Es steht auch im Petrusbrief und im Epheserbrief darin, dass Menschen, die Jesus aufgenommen haben, im Arbeitsprozess stehen, aber eine andere Beziehung zu dieser Arbeit haben. Sie arbeiten nicht mehr, um sich eine eigene Sicherheit damit zu erwerben, sondern steht geschrieben, um seinetwillen, weil sie in diesem Dienst der Arbeit ein Segen und Zeugnis von dieser Gnade für andere sein wollen. Das ist ein neues Leben, eine neue Beziehung zu den Dingen in dieser Welt. Von einem jungen Mann war zu lesen, der angesprochen worden ist durch einen Schulfreund, Kommilitonen, auch im Studium, dass er Jesus brauchte. Und er sagt, weißt du, ich habe noch viel Zeit. Adolf hieß er. Das hat noch Zeit, sagte er. Wenn ich mal als Opa hinter dem Ofen sitze, will ich mir über die Ewigkeit Gedanken machen. Jetzt will ich meine Jugend genießen. Allerdings die Gelegenheit, Opa zu werden, bekam er nicht. Mit 20 Jahren ging er Arm in Arm mit seiner Verlobten eine Verkehrsstraße entlang. Ein Auto fuhr ihn von hinten an, er war sofort tot. Die Braut kam mit dem Schrecken davon. Wenn ich mal alt bin, werde ich mich um das neue Leben in Ewigkeit kümmern. Jetzt will ich die Segnungen Gottes. Du weißt nicht, ob du morgen noch zu der Entscheidung gelangen kannst. Darum sagt dieses Gedicht oder Liedvers, heute lebst du, heute bekehre dich. Ehe es morgen kommt, kann's ändern sich. Wer heute gesund ist, frisch und rot, ist morgen krank, vielleicht schon tot. Wenn du dann sterbest ohne Buß, dein Leib und Seel verderben muss. Jesus sagt, wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Der hat wahres Leben und Sättigung seiner Seele. Ich lese uns noch einmal diese Worte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, auf das, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Und da kamen mir auch diese Worte des Apostel Paulus in den Sinn, wo er in Römer 8 sagt, wenn Gott, der Vater, seinen Sohn nicht verschont hat für uns, indem er ihn ans Kreuz gehen ließ, um unserer Sünden willen, um sie zu tilgen, sollte er uns mit diesem seinem Sohn nicht alles schenken? Diese Frage bedeutet, willst du dir genügen lassen nur an den äußeren Segnungen? Sollte er dir nicht deine Seele zur Ruhe bringen können? Willst du nicht die Segnungen vom Himmel? Willst du nicht die Segnungen des neuen Lebens erfahren? Wir sagen ja. Komm in mein Herz, Herr Jesus. Rühre mich nicht nur von außen an, sondern mache Wohnung in mir und offenbare dich. Denn dann wird auch das geschehen, was Jesus zu den Menschen sagte, die zu ihm kamen, weil sie bei der Brotvermehrung dabei waren. Wirket selber Speise, die in Ewigkeit bleibt. Denn wenn Jesus unser Herz erfüllt, geschehen Dinge, die Ewigkeitswert haben, die ausgebreitet werden dürfen vor dem himmlischen Vater und ihn ehren, weil er dies Große getan hat. Und das möge der Herr uns schenken, auch in dieser Passionszeit, dass wir uns neu darauf besinnen, wem wir gehören, wie wir ihm gehören und was durch ihn in uns geschehen soll. Denn er ist das wahre Brot des Lebens. Amen.